HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Das Problem des adipösen Bundestages wird dazu führen, dass die Kosten aus dem Ruder laufen.
Mehr ist nicht immer besser.
Is that an elephant?
Wir haben durchaus einen Kompromissvorschlag, der auf dem Tisch liegt.
Die Grünen und die Linken machen da mit, aber CDU und SPD, die wollen gar nichts. Und die CDU verweigert sich hier der Reform, die sind die Schlimmsten, aber die CSU ist fast noch schlimmer.
Dieses Herumgeeiere ist grob fahrlässig.
Also, wir sind uns klar, das jetzige System produziert 800 oder mehr Abgeordnete und angeblich will das niemand. Man weiß es nicht so genau, es könnte sein, dass es vielleicht doch welche gibt, die den Effekt mögen.
Ja, weil natürlich bei jeder Entscheidung, die jetzt getroffen wird, irgendwie einer der Verlierer ist. Und keiner möchte der Verlierer sein, das soll im Leben schon mal vorkommen.
Es ist eine grandiose Enttäuschung und, wie man bei uns im Norden sagt, eine reine Wählerverarschung.
Eigentlich sind sich alle einig, der Deutsche Bundestag ist viel zu groß. Keine andere westliche Demokratie leistet sich so ein großes Parlament wie Deutschland. 598 Abgeordnete sollten es sein, das ist schon ziemlich üppig, aber von Wahl zu Wahl werden es noch mehr. Schuld ist unser personalisiertes Verhältniswahlrecht. Klingt ganz einfach, jeder Wähler hat zwei Stimmen, eine Parteienstimme und eine Kandidatenstimme. Und wenn eine Partei mehr Direktmandate bekommt, als ihren Sitzen zusteht, dann bekommen die anderen zum Ausgleich auch ein paar Sitze mehr. Nur dieser Mechanismus funktioniert halt nicht mehr so stabil wie früher. Unser Parlament ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Inzwischen bezahlen wir 709 Abgeordnete plus Mitarbeiter. Und wenn das Wahlrecht nicht geändert wird, dann könnte der nächste Bundestag sogar über 800 Abgeordnete haben. Der Steuerzahlerbund schätzt, das würde 1 Milliarde extra kosten. Also so kann es nicht weitergehen. Size matters. Die schwierige Schrumpfkur für den Bundestag. Dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Frage, wie arbeitsfähig eigentlich so ein aufgeblasenes Parlament überhaupt noch sein kann. Und obwohl sich in diesem Punkt alle einig sind, kommt die Reform des Wahlrechts seit 7 Jahren nicht voran. 7 Jahre. Und die Zeit drängt. In gut einem Jahr steht die nächste Bundestagswahl ins Haus. Für eine grundlegende Reform ist das jetzt schon viel zu spät. So hat sich der Koalitionsausschuss aus SPD und Union jetzt auf eine Reform in 2 Schritten geeinigt. Ein Reformchen, sagen die Kritiker. Andreas Reuter.
Die große Reform wurde vertagt. Für die nächste Bundestagswahl gibt es nur 2 Trippelschritte.
Die Gefahr eines XXL-Bundestages ist nicht gebannt.
Dass man für so ein Ergebnis 7 Jahre gebraucht hat, ist nicht zu fassen.
Es ist eine grandiose Enttäuschung und, wie man bei uns im Norden sagt, eine reine Wählerverarsche.
So Marco Buschmann von der FDP, Britta Hasselmann von den Grünen und Dietmar Bartsch von der Linken. Auch den Vertretern der Großen Koalition selbst scheint zu dämmern, dass mit den 2 beschlossenen Maßnahmen das nächste Parlament nicht unbedingt kleiner wird.
Insofern ist die Chance, dass der nächste Bundestag auf jeden Fall nicht größer wird als der jetzige, relativ groß.
Dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Bundestag immer größer wird, kleiner wird.
Das kann bedeuten, dass 2021 der Bundestag immer noch sehr groß ist. Es könnte bis 750 Mandate sein, es kann auch mehr sein.
So die Prognosen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Der Bundestag wird immer größer, weil sich die Wählerstimmen auf immer mehr Parteien verteilen. Viele Wahlkreiskandidaten holen dann Direktmandate mit deutlich unter 50% der Stimmen. Schaffen das viele Kandidaten einer Partei, hat sie Überhangmandate, also mehr Direktmandate, als ihr prozentual zustehen würden. Das wird ausgeglichen durch mehr Sitze auch für die anderen Parteien, durch Ausgleichsmandate. Obendrein wird auch noch darauf geachtet, dass jedes Bundesland so viele Abgeordnete bekommt, wie es seiner Größe entspricht. Da will die Große Koalition nun ansetzen. Wie erklärt Thorsten Faas, Politologe an der FU Berlin.
Wenn eine Partei in einem Bundesland Überhangmandate erhält, dann muss sie in dieser neuen Logik dafür einen Preis zahlen, nämlich dass sie in anderen Bundesländern Listenmandate, die ihr dort eigentlich zugestanden hätten, nicht bekommt, intern verrechnet Überhangmandate in einem Bundesland gegen Listenmandate in einem anderen Bundesland?
Ja, das ist gerecht für die Parteien untereinander, sagt der Experte, aber
skeptische Schätzungen sagen heute, naja, der Effekt könnte sich so auf 15 bis 30 eingesparte Mandate etwa einpegeln und es wäre dann sicherlich nicht der große Wurf.
Denn der Bundestag ist ja jetzt schon über 100 Sitze zu groß. Nun will die GroKo bei der nächsten Wahl auch 3 Überhangmandate nicht mehr ausgleichen. Aber das nun wieder benachteiligt die kleineren Parteien, sagt Marco Buschmann von der FDP.
Sieger ist die Union, die einen Mandatsbonus von 3 unausgeglichenen Überhangmandaten dafür geschenkt bekommt.
Und bei insgesamt knappen Mehrheitsverhältnissen, sagt Politologe Thorsten Faas, könnte das für die Wahl des Bundeskanzlers im Bundestag durchaus den Unterschied machen.
Also möglicherweise könnte an der Reform des Wahlrechts nicht nur das persönliche Schicksal vieler Abgeordneter hängen, sondern auch die Machtfrage in Berlin. Dadurch wird das alles natürlich noch pikanter. Professor Sophie Schönberger ist Direktorin des Instituts für deutsche und internationale Parteienforschung an der Universität Düsseldorf. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, Herr Bernd.
Sie haben mal in der FAZ einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel »Die Lebenslüge des deutschen Wahlrechts« und Ihre These ist, unser personalisiertes Verhältnis Wahlrecht sei von Anfang an eine Mogelpackung gewesen. Was meinen Sie damit?
Von Anfang an gibt es dieses hochgelobte Zwei-Stimmen-System, bei dem immer wieder erzählt wird, wie großartig es ist, dass man eine Personenstimme und eine Parteienstimme hat. Das war so nie ganz richtig, denn beide Stimmen sind ja immer miteinander verrechnet worden. Und deswegen hat man dem Wähler im Grunde eine Wahlmöglichkeit vorgegaukelt, von der man eigentlich immer gehofft hat, dass er sie gar nicht zieht, insbesondere durch dieses Stimmensplitting.
Das heißt, wenn ich einen Erststimmenkandidaten ankreuze, hat das auch automatisch Folgen für die Liste, oder wie meinen Sie das?
In der Tat, also die beiden Stimmen werden ja am Ende miteinander verrechnet. Ich kann die eine Stimme nicht ohne die andere verstehen. Ich versuche es mal halbwegs einfach es zu erklären. Wenn ich sage, ich wähle mit meiner Erststimme die Union und mit meiner Zweitstimme die Union, was sage ich dann? Dann sage ich erstmal, ich finde die Union gut und den Kandidaten der Union finde ich auch gut. Tatsächlich treffe ich damit aber auch die Entscheidung zu sagen, ich hätte lieber den Wahlkreiskandidaten im Bundestag als den Listenkandidaten, obwohl ich vielleicht gar nicht weiß, wer der Listenkandidat ist. Das ist eine Entscheidung, die mir aber gar nicht bewusst ist, wenn ich sie treffe, dass ich auch zwischen Direktkandidat und Listenkandidat auswähle. Und noch verworrener wird es, wenn ich vielleicht den Direktkandidaten der Union gut finde und den wähle, aber dann der SPD meine Zweitstimme gebe. Denn dann sage ich, eigentlich möchte ich, dass die SPD ganz viele Mandate bekommt, aber trotzdem will ich meinen Direktkandidaten von der Union drin haben, obwohl das sozusagen gar nicht von meiner Zweitstimme gedeckt ist, obwohl ich ja gar nicht der CDU Mandate zuschanzen möchte. Das ist, als würde ich einen ungedeckten Scheck ausstellen mit meiner Erststimme. Hm.
Aber das Ganze hat ja auch viele Jahre ganz gut funktioniert. Erst seit 2002 wird der Bundestag von Wahl zu Wahl immer größer. Aber die Zahl der Wahlkreise hat sich ja gar nicht geändert. Also woran liegt das?
Das liegt tatsächlich vor allen Dingen am geänderten Parteienlandschaft, am geänderten Wählerverhalten. In den alten Zeiten der Bundesrepublik, als ich 2 große Volksparteien und die kleine FDP hatte, hat das gut funktioniert, weil sowohl die Union als auch die SPD Direktmandate gewonnen haben mit relativ satten Mehrheiten und auch immer noch ein sehr gutes Zweitstimmenergebnis bekommen haben. Deswegen ist diese Verrechnung aufgegangen. Wenn ich aber jetzt die Situation habe, und in die Situation hat sich halt immer stärker weiterentwickelt und die Entwicklung geht weiter, dass die Union fast alle Direktmandate gewinnt, das heißt dadurch schon die Hälfte der Mandate über die Erststimme bekommt, gleichzeitig aber vielleicht nur noch 30% der Zweitstimmen bekommt, dann geht das ganze Konzept nicht mehr auf.
Und es geht nicht auf wegen des Stimmensplittings, weil ich mit einer Stimme eine andere Partei wähle als die andere? Oder was ist der Hauptgrund dafür, dass das nicht mehr passt?
Das Stimmensplitting ist ein Punkt. Das ist tatsächlich auch etwas, was ganz deutlich zugenommen hat über die letzten Jahrzehnte. Aber der andere Punkt ist tatsächlich, dass die Direktmandate immer mit einer immer geringeren Mehrheit gewonnen werden. Und die Zweitstimmenergebnisse der sogenannten großen Volksparteien immer schwächer werden. Und dadurch geht das Ganze nicht mehr auf. Also mittlerweile haben wir nur noch eine ganz geringe Anzahl von Direktmandaten, die wirklich mit 50% und mehr gewonnen werden. und eine deutlich große größere Anzahl von Direktmandaten, die mit 30% oder weniger gewonnen werden. Und dann funktioniert das System nicht mehr.
Also auch, dass immer mehr Parteien im Parlament sind, ist das auch ein Faktor?
In der Tat, dadurch verteilen sich die Zweitstimmen auf immer mehr Parteien und genauso war ja auch die Entwicklung. Wir hatten ursprünglich dann, als es sich in den 60er Jahren konsolidiert hatte, hatten wir dann drei Parteien, dann kamen die Grünen dazu, dann kam irgendwann PDS-Linkspartei dazu. Jetzt auf einmal haben wir schon 6 Fraktionen im Bundestag und die Stimmenanteile der einzelnen Parteien werden immer kleiner.
Das ist eine Entwicklung, die man wahrscheinlich nicht zurückdrehen wird. Das wird da so bleiben. Wäre es also einfacher, wenn man nur noch eine Stimme hätte?
Das würde ich auf alle Fälle als eine Lösung des Problems gutheißen, denn dass sich diese Entwicklung im Parteiensystem zurückentwickelt, halte ich für absolut unwahrscheinlich. Es entspricht ja auch unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Die Gesellschaft wird diverser, wird vielfältiger und das spiegelt sich eben auch im Parteiensystem wider.
Aber nur noch eine Stimme, das hätte ja dann auch wieder Nachteile. Also bei einem reinen Mehrheitswahlrecht bleiben die kleinen Parteien sowieso auf der Strecke. Mit Großbritannien möchte man nicht tauschen. Wie würde das funktionieren mit einer Stimme?
Mit einer Stimme würden wir trotzdem kein Mehrheitswahlrecht bekommen, sondern wir würden einfach sagen, ich entscheide mich für eine Partei und zeitgleich für deren Kandidaten. Das heißt, ich kann nicht mehr sagen, eigentlich will ich ganz viele Mandate für die SPD, aber dann doch den einen Abgeordneten von der FDP, sondern ich sage, ich nehme die Partei mit den Kandidaten, die sie aufgestellt hat und die wähle ich dann auch mit der einen Stimme. Aber das heißt, am Ende würde trotzdem prozentual nach dieser Stimme zusammengesetzt werden, das Parlament und nicht nach Mehrheitswahl. Das wäre tatsächlich ein System, das der deutschen politischen Landschaft überhaupt gar nicht entspräche.
Aber das ist ja gerade das, was wir in Deutschland immer gefeiert haben, dass der Wähler differenzieren kann, dass ich eben sagen kann, ich wähle die Partei A, aber in meinem Wahlkreis ist der Kandidat der Partei B engagierter, deshalb will ich, dass der mich in Berlin vertritt. Falle ich da jetzt wieder auf die Mogelpackung rein oder wäre das ein Verlust?
Das ist tatsächlich die Mogelpackung, weil meine Wahlentscheidung so eben nicht funktioniert, weil ich eben diese zwei Stimmen habe, die miteinander verrechnet werden. Und so einfach ist es eben nicht zu sagen, ich wähle zwar die eine Partei, aber dann doch den Kandidaten der anderen Parteien. Hinzu kommt, wenn man sich tatsächlich mal die Umfragedaten anguckt, wie viele Wähler tatsächlich überhaupt mehr als einen Kandidaten, der zur Wahl steht, benennen können, dann ist das ein erschreckend geringer Anteil der Wähler. Insofern diese große Mehr von der besonders engen Bindung zwischen dem Wahlkreisabgeordneten und dem Wähler, die nehme ich dem Ganzen nicht mehr ab.
Und wenn man die Zahl der Wahlkreise verkleinert, was ja nun auch als Lösungsansatz gilt, dann wird doch der Abstand zwischen dem Wähler und dem Politiker noch größer, oder?
Tatsächlich ist das, was immer kritisiert wird, aber das ist nur dann ein Problem, wenn man wirklich denkt, mein Wahlkreisabgeordneter ist mir am nächsten, unabhängig davon, welcher Partei er angehört und unabhängig davon, wie hoch er den Wahlkreis gewonnen hat. Aber das würde zum Beispiel voraussetzen, dass ich, wenn ich die Linkspartei wähle in Bayern, trotzdem mich lieber an meinen örtlichen CSU-Abgeordneten wende, als an meinen linken Abgeordneten im Nachbarwahlkreis. Und das scheint mir doch sehr unwahrscheinlich zu sein. Also tatsächlich ist es so, dass im Moment ja auch die Listenkandidaten Wahlkreise betreuen. Jeder Abgeordnete hat einen Wahlkreis, wo er die Wähler betreut. Nur die Abgeordneten, die nicht direkt gewählt sind, die machen das teilweise jetzt schon über mehrere Wahlkreise, fahren also jetzt schon furchtbar durch die Gegend. Das würde sich dann gar nicht ändern.
Das war Professor Sophie Schönberger, Direktorin des Instituts für deutsche und internationale Parteienforschung an der Universität Düsseldorf. Herzlichen Dank. Was ist das für eine ehrwürdige Institution, der Deutsche Bundestag? Wie wirkt er so, wenn man ihn nur lange genug auf sich einlässt? Der viel zu früh verstorbene Roger Willemsen hat ihn beschrieben in seinem Buch Das Hohe Haus. Dafür hat er sich ein Jahr lang auf die Besuchertribüne gesetzt.
Auf dem Saal ruht ein diffuses Winterlicht, unter dem man auf drei Ebenen Menschen flanieren sieht. Selbst aus der Kuppel blickt man auf uns herab. Ist dies ein Aquarium? Aber obwohl den Blicken von allen Seiten zugänglich, ist es noch nicht durchsichtig. Ich denke an die Assemblée Nationale, holzgetäfelt, in imperialem Rot ausstaffiert. Denke an das englische Unterhaus, das dunkle Holz mit grünen Sitzen bepolstert. Das italienische Parlament in Dunkel und Rot. Alle diese geschlossenen Räume suggerieren, dass sich die Rede aller Zeiten noch darin aufhält. Wenn diese Wände reden könnten, denkt man, und hört die Stimmen parlamentarischer Auseinandersetzungen aus allen Zeiten.
Von so einer langen Tradition wie das englische Unterhaus kann der Deutsche Bundestag freilich nur träumen. Seit dem Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin tagt er nun im Reichstagsgebäude. Seitdem wird er von Wahlperiode zu Wahlperiode immer größer. Nach der letzten Wahl vor 3 Jahren auf einen Schlag um 111 Abgeordnete. Das war sehr viel Arbeit für die Schreiner. Sabine Müller hat das damals für uns beobachtet.
Die Handwerker im Plenarsaal schrauben ohne Hektik an den blauen Stühlen und grauen Tischen herum. Bis zur konstituierenden Sitzung wird garantiert alles fertig. Aber 6 Fraktionen mit 709 Abgeordneten unterzubringen, das ist eine echte Herausforderung. Es hat ein bisschen was von einem Puzzle, denn im Boden ist nur eine begrenzte Anzahl an Löchern für die festmontierten Stühle vorgesehen. Und einfach neue Löcher zu bohren, damit jede Fraktion ein perfekt geformtes Tortenstück an Sitzen im Plenum hat, ist keine Option. Denn der sogenannte Druckboden ist sensibel. Durch ihn läuft unter anderem die komplette Technik für die Telefone und Mikrofone an den Plätzen.
Du musst dann versuchen, das Kabel immer wieder ein Stück hochzuziehen.
Den neuen Bundestag einsatzbereit zu machen, ist ein logistischer Kraftakt. Nicht nur im Reichstag, auch in den anderen Bundestagsgebäuden herrscht Umbau- und Umzugsstimmung.
Dann nehme ich lieber nach Herden. Lass das mal stehen.
2 Möbelpacker diskutieren, wo dieses schwarze Ledersofa denn nun hin soll. Auf dem Gang stehen Umzugskartons und Stapel mit Stühlen. Die Verwaltung des Bundestags muss für die 6 Fraktionen insgesamt weit mehr als 2000 Räume zur Verfügung stellen. Das ist selbst für eine solche Rieseninstitution kein Pappenstiel. In diversen Gebäuden rund um den Reichstag wurden Büros zusammengesucht. Manche Verwaltungsmitarbeiter müssen deshalb umziehen. Es werden genug Räume da sein, verspricht eine Mitarbeiterin der Bundestagsverwaltung. Jetzt müssen sie nur noch verteilt werden. Nicht alle Gebäude sind gleich beliebt, nicht alle gleich nah dran am Reichstag. Britta Hasselmann, Fraktionsmanagerin der Grünen, ist aber optimistisch, dass eine gute Lösung gefunden wird. Sie hat allerdings nicht vor, die angestammten Büroräume ihrer Fraktion aufzugeben.
Also es wäre ja verrückt, wenn wir jetzt plötzlich alles packen müssten und woanders hin. Ich wüsste nicht warum. Das wäre ja ziemlich unlogisch, weil es einen Wahnsinnsverwaltungsaufwand nach sich ziehen würde.
Wie lange wird es dauern, bis dieser Riesenumzug beendet ist, frage ich die Bundestagsmitarbeiterin.
Wenn ich das sagen könnte, das wäre ganz großartig, aber das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Also das wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen.
Einige Wochen? Da wiegt der Kollege neben ihr bedenklich den Kopf. Er geht davon aus, dass es wahrscheinlich eher ein halbes Jahr wird.
Und in gut einem Jahr könnte dann der nächste große Umbau des Deutschen Bundestages anstehen. Denn wenn das vereinbarte Wahlrechtsreformchen nicht die erhoffte Wirkung hat, dann werden die Handwerker in einem Jahr wieder noch mehr Stühle in den Plenarsaal schleppen müssen. Das deutsche Wahlrecht ist halt mathematisch eine sehr komplexe Angelegenheit. Fragen wir deshalb mal einen Mathematiker, Dr. Jan Lorenz, Mathematiker und Sozialwissenschaftler an der Jakobs-University Bremen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Haben Sie es mal durchgerechnet, so rein spaßeshalber, wenn wir das Gesetz so lassen, wie es ist? Bis zu welcher Größe könnte der Deutsche Bundestag wachsen? Gibt es da eine Obergrenze mathematisch oder ist das theoretisch unendlich?
Genau, das habe ich mich auch mal gefragt und dann aufgerechnet und ich habe hin und her und irgendwie überlegt und ich bin zu mir Ergebnis gekommen, es gibt keine Obergrenze. Der Bundestag könnte beliebig groß werden. Wir brauchen halt eine Partei, die fast alle Direktmandate gewinnt, aber kaum Zweitstimmen erhält und dann muss bis ins Unendliche ausgeglichen werden. Das heißt, wir können also einen beliebig großen Bundestag bekommen, wenn das Wahlverhalten sich weiter verändert in die Richtung, in die es sich jetzt verändert hat, weshalb wir diese Probleme haben.
Denn das ist Faktor 5. Ne? Mit jedem Mandat, das ausgeglichen werden müssen, werden 5 neue Abgeordnete einziehen.
Ja, das kommt ganz drauf an, wie klein die Partei ist, die da überhängt. Und das ist halt die CSU, die hat so die 5-6% und da ist das jetzt oft dieser Faktor 5, weil die CSU ja nur in Bayern antritt. Und da ist eigentlich auch die prinzipielle Unreformbarkeit in dem bisherigen System so ein bisschen angelegt, leider.
Gut, das ist jetzt mathematische Spielerei, aber Sie haben sich ja auch ernsthaft, Mathematiker müssen spielen, das ist einfach so, nicht wahr?
Ja, man will es ja dann auch mal wissen. Schon unschön, wenn es gar keine theoretische Obergrenze gibt.
Ja, aber Sie haben sich ja auch ernsthaft mit einer Reform befasst, gemeinsam mit dem Verein Mehr Demokratie e.V. Was wäre denn neu an Ihrem Vorschlag?
Ja, ich versuche es mal, also grob der Vorschlag wäre mehr Direktmandate, aber leicht vergrößerte Wahlkreise. Aber ich versuche es mal vom jetzigen System aus zu erklären. Also wir haben ja, es gibt ja kein perfektes Wahlrecht, aber wir wollen sozusagen hier drei Sachen vereinen. Wir wollen direkt gewählte Kandidaten, viel, das ist die Personalisierung. Wir wollen trotzdem eine Verhältniswahl und wir wollen die Obergrenze. Und da sagt uns jetzt schon viele mathematische Möglichkeitssätze, das geht wahrscheinlich nicht immer alles. Und jetzt erkaufen wir uns halt dadurch, dass wir den Bundestag vergrößern, erkaufen wir uns, dass die anderen beiden irgendwie passen, aber gleichzeitig gibt es immer weniger Direktgewählte. Der Bundestag wird nicht nur immer größer, sondern es gibt auch immer weniger im Anteil, die direkt gewählt werden. Mhm. Das heißt, die Polarisierung nimmt noch weiter ab und das wollten wir mit unserem Vorschlag dann ausgleichen. Und das geht nur dadurch, dass man die Wahlkreise größer macht und dort auch mehr als eine Person wählt.
Aha, also jetzt wählt jeder Wahlkreis einen Direktkandidaten und das würde sich ändern, oder wie funktioniert das dann genau?
Das würde sich ändern und das ist auch die Quelle des Problems eigentlich. Dass jetzt wählen wir einen Kandidaten. Früher standen hinter diesem einen Kandidaten meistens so 40-45% der Wähler. Heute steht da oft nur noch ein Drittel dahinter oder manchmal sogar nur ein Viertel der Wähler hinter jedem Direktkandidaten. Und die Idee wäre so ganz grob vom heutigen Wahlsystem gedacht, man fasst vielleicht 2-3 Wahlkreise zusammen. Und dann tritt man dort in so kleinen Mini-Listen an, also in kleinen Mini-Parteien. Das heißt, mehrere Leute von einer Partei können im gleichen Wahlkreis antreten, können aber zusammen für ihre Partei kämpfen, aber auch untereinander, wer von ihnen jetzt als erstes den Zugriff auf die Mandate hat, die sie zusammen gewinnen. Mhm. So ein bisschen Verhältniswahl im Kleinen. Und das kann diese ganze Vergrößerungsdynamik sozusagen ganz stark ausbremsen. Und gleichzeitig hätten wir weiterhin regional direkt gewählte Kandidaten.
Denn zurzeit ist es ja so, dass die Partei intern klären, wer der Direktkandidat für einen Wahlkreis ist. Und so könnte der Wähler das mit beeinflussen.
Genau, das wäre der Unterschied, genau. Das ist jetzt auch so ein bisschen, weshalb es ist zwar gut, dass wir eine Personalisierung haben im Wahlrecht, aber in gewissem Sinne ist auch ziemlich viel Fake daran, weil letztlich kann ich innerhalb der Partei gar nicht auswählen. Ich kann mich nur für eine Partei entscheiden. Das habe ich meistens eh schon. Und dann ist jetzt mit der Personenwahl nicht mehr so viel los eigentlich vom Inhaltlichen her.
Das heißt natürlich aber auch, dass das Wählen immer komplizierter wird. Und das sehen wir ja zum Beispiel bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Da kann man jetzt kumulieren und panaschieren. Man kann Stimmen auf einen Kandidaten bündeln oder man kann sie auf verschiedene Parteien verteilen. Wird das Wählen dadurch eigentlich besser?
Ich würde sagen, ja. Vor allem, was wenig bedacht wird, es gibt durchaus Methoden, dass man den Wahlzettel so gestaltet, dass Leute, die es gerne einfach haben wollen, ein Kreuz machen bei der Partei. Leute, die es gerne differenzierter wollen, haben aber mehr Möglichkeiten. Das ist durchaus möglich. Mir scheint das häufig ein bisschen vorgeschoben zu sein, weil man dadurch durch das Design von dem Wahlzettel eigentlich viel erreichen kann. Aber es ist natürlich grundsätzlich richtig. Es ist immer ein gewisser Trade-off dabei. Es kommt viel auf die spezielle Kunst an, wie man das genau gestaltet, dass es möglichst wenig Probleme erzeugt. Irgendwelche Probleme gibt es immer und die können sich auch ändern im Laufe der Zeit, je nachdem, wie die Leute so wählen. Also das ist ja das, was wir jetzt auch erlebt haben. Unser Wahlsystem galt ja mal als Exportschlager. Es wurde richtig in anderen Ländern auch benutzt und übernommen. Aber jetzt zeigt sich in Deutschland, dass es die letzten 10 Jahre nicht mehr so recht passt und es auch noch immer schlimmer wird.
Wo ist der Denkfehler bei der Logik, je mehr Stimmen der Wähler hat, desto demokratischer wird das Ganze?
Der Denkfehler ist vielleicht irgendwann, dass man ja auch sagt, okay, wir wollen ja jetzt auch eine kleinere Vertretung haben. Wir wollen ja nicht von 1000 Leuten uns vertreten lassen, sondern wir wollen ja, das heißt, da ist so eine gewisse Diskretisierung drin. Wir wollen ja unsere Vertreter haben. Wir wollen eine gewisse begrenzte Anzahl von Vertretern haben. Da ist natürlich eine gewisse natürliche Grenze drin, würde ich sagen.
Lässt es sich vorhersagen, für welche Partei das eigentlich besser oder schlechter ist, wenn ein Wähler zum Beispiel in der Landtagswahl 5 Stimmen hat?
Das ändert eigentlich gar nichts daran. In Bremen hat sich das gezeigt. Es könnte sein, dass es einen gewissen Bürgermeisterbonus gibt. Wenn beliebte Person von einer Partei ist, dass die Person etwas häufiger gewählt wird. Aber das lässt sich auch nicht jetzt wirklich sicher nachweisen, dass es so ist. Also da wäre es dann so, der Bürgermeister ist sehr beliebt, kriegt vielleicht auch ein paar Stimmen der Opposition. Die gehen dann an seine Partei und gibt es einen kleinen Vorteil. Das ist aber wirklich, ehrlich gesagt, nur eine Behauptung. Man kann das natürlich nie wirklich sicher sagen, weil wir können ja nicht 2 Wahlen gleichzeitig durchführen, um das zu testen.
Aber bei der Bundestagswahl würden Sie bei den 2 Stimmen bleiben?
Bei der Bundestagswahl könnte es auch 1 Stimme sein, könnten es 2 Stimmen sein, könnten es auch mehrere sein, aber das ist eigentlich nicht entscheidend an der Stelle, weil wir würden ja jetzt auch die Wahlkreise erstmal nur moderat vergrößern, damit man schon auch noch an dem gleichen Prinzip bleibt und das politische System nicht komplett jetzt umschmeißt, also beziehungsweise das Wahlsystem nicht komplett ganz anders strukturiert, sondern im Prinzip so iterativ vom jetzigen Ausgehen verändert.
Aber an der Reduktion der Zahl der Wahlkreise führt auch Ihrer Meinung nach kein Weg vorbei?
Genau, wobei eben noch gar nicht diskutiert wurde bisher, dass man das auch verbinden kann, indem man die Anzahl der Direktmandate erhöht, indem man eben mehr Mandatswahlkreise einführt. Genau, aber an der Reduktion, also so geht's, so kann es nicht weitergehen, dass die Hälfte in Direktmandaten gewählt wird, wenn das Wahlverhalten so bleibt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr zu kitten sein, so richtig.
Den Vorschlag, den Sie eingebracht haben mit mehreren Direktkandidaten pro Wahlkreis, das hat man eigentlich gar nicht so groß diskutiert in der Öffentlichkeit. Kam das bei den Parteien nicht an oder woran lag das?
Ja, ich vermute, das ist der Hauptgrund. Das ist ja das generelle Problem bei Wahlrechtslösungen. Also die Leute, die es betrifft und die davon profitiert haben, müssen es reformieren und haben natürlich selten so einen Anreiz, was zu reformieren. Und gerade diese Sache, dass man dem Bürger etwas mehr Auswahl auch auf die Personen in den Parteien gibt, das ist sowas, was eigentlich alle Parteien nicht so gerne hätten. Und man muss auch aufpassen, man muss es geschickt richtig designen. Es gibt da manchmal auch ungünstige Auswirkungen, aber im Prinzip ist das die Richtung, wie wir sowohl Personalisierung retten können, als auch die Verhältniswahl.
Das war Dr. Jan Lorenz, Mathematiker und Sozialwissenschaftler an der Jakobs University Bremen. Vielen Dank. Und wie wirkt er denn nun, der moderne Plenarsaal des Deutschen Bundestages mit seinen 709 blauen Sesseln für die Abgeordneten? Ruger Willemsen hat ihn so erlebt.
Glas redet nicht. Es lässt durch. Dieser Raum will sagen, es ist alles flüchtig. Wir werden von allen Seiten beobachtet. Wollen wir heimlich sein, müssen wir uns anstrengen. Das heißt, noch undurchsichtiger werden, wenn schon der Saal es nicht ist, damit die Grenze zur Außenwelt, zur Allgemeinheit verwischt erscheine. Der Reichstag ist also modern als Monument des Flüchtigen. Seine gläsernen Flächen sagen, wir bewahren nichts, wir merken uns nichts, aber alles ist hier schon durchgeflogen. Durchsichtige Wände sind ahistorisch, sie dokumentieren das Spur- und Folgenlose. Auch das ist symbolisch, denn vielleicht ist ja das Parlament kein Zentrum, sondern nur eines von zahlreichen Subzentren der Macht, wie das Hinterzimmer, der Ausschussraum, das Podium, der Gerichtssaal, das Fernsehstudio.
Ruger Willemsen, das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament. Size matters, die schwierige Schrumpfkur für den Bundestag. Kein demokratischer Staat hat so ein aufgeblähtes Parlament wie Deutschland. Aber was soll's, es ist halt immer nur eine Frage, mit wem man sich vergleicht. Der chinesische Volkskongress, der ist halt noch viel größer als der Deutsche Bundestag. Gut, das ist freilich kein demokratisches Parlament in unserem Sinne, aber nur zum Spaß. Dort geht es so zu.
Es gibt verschiedene Teesorten und heißes Wasser aus Pappbechern, serviert an langen Tischen im Empfangsbereich der großen Halle des Volkes in Peking. Aus den Lautsprechern tönt Musik. Rund 3000 Abgeordnete strömen in den Plenarsaal. Typische Szenen beim Nationalen Volkskongress. Der hat, wenn keine Corona-Pandemie ist, stets Anfang März seine Jahrestagung. Der Nationale Volkskongress ist streng ritualisiert. Er beginnt mit der Nationalhymne und einem Militärmarsch. Und der Volkskongress ist traditionell die Show des Ministerpräsidenten. Als Regierungschef ist er verantwortlich für den ersten Programmpunkt, den Tätigkeitsbericht der chinesischen Regierung. Die vergangenen Jahre stets vorgetragen von Li Keqiang, meist in üppiger Länge. Formal ist der Nationale Volkskongress mit rund 3000 Abgeordneten das größte Parlament der Welt. Er gilt aber gleichzeitig als Schaubühne der Scheindemokratie. Oppositionsparteien dürfen aufgrund der faktischen Einparteienherrschaft der Kommunistischen Partei Chinas nicht ins Parlament gewählt werden. Der Volkskongress gilt deshalb als Absegnungsorgan für Entscheidungen der Zentralregierung und Parteiführung, die bereits im Vorfeld getroffen wurden. Dazu hat er eine wichtige symbolische Funktion, sagt der kritische Politikwissenschaftler Wu Qiang aus Peking. Der Nationale Volkskongress war schon immer ein sehr wichtiges Symbol und eine politische Bühne für die Kommunistische Partei, um zu zeigen, dass sie politisch alles im Griff hat und der Betrieb läuft. Gleichzeitig dient er als wichtiger Mechanismus, um innere Einheit zu präsentieren, unter Beteiligung der herrschenden Klasse in China. Zum Volkskongress kommen Delegierte der Regionalparlamente aus allen Provinzen und autonomen Regionen in China. Tausende von Kilometern reisen sie in die Hauptstadt Peking, um zu nicken, brav zu klatschen und manchmal auch einzudösen. Noch nie haben die Abgeordneten einen eingebrachten Vorschlag abgelehnt. Es gibt keine Debattenkultur, kein Nachhaken, keine Bereitschaft zur politischen Diskussion. Schon gar nicht öffentlich, sagt Experte Wu. Die Delegierten sind im Wesentlichen kontrolliert. Nur ganz wenige würden es wagen, mit internationalen Reportern zu sprechen. Und nur wenige haben den Mut, in ihren Sitzungen abweichende oder auch nur andere Meinungen zu formulieren. Am Ende werden mit dem Volkskongress die bestehenden Machtverhältnisse auf höchster Ebene nur bestätigt und unterstützt. Die Liste der Pressekonferenzen während eines rund zweiwöchigen Volkskongresses ist lang. Viele, die sonst kaum öffentlich auftreten, beziehen Stellung. Minister, Parteisekretäre, Kommissionsmitglieder. Aber die Fragesteller sind oft ausgewählt, Fragen sind abgesprochen und müssen teils im Vorfeld eingereicht werden. Oft wirkt es so, als spiele man Pressekonferenz. Kritiker werden nicht selten im Vorfeld schon mundtot gemacht, wie in diesem Jahr der Wissenschaftler Zhang Xuezhong. Ein Jurist und Anwalt, der in einem offenen Brief an alle Delegierten mit Blick auf mangelnde Transparenz in der Corona-Krise politische Reformen und eine neue Verfassung gefordert hatte. So etwas gilt in China als Störfeuer, das sofort unterbunden werden muss. Erst recht vom Nationalen Volkskongress.
Axel Dorloff aus Peking über den Nationalen Volkskongress in China. Von solchen Zuständen ist der Deutsche Bundestag meilenweit entfernt. Keine Frage der Größe, sondern der Demokratie. Aber eins ist natürlich klar, wer den Deutschen Bundestag verkleinern will, der muss die Zahl der Wahlkreise reduzieren. Nur welche Folgen hätte das? Jörg Schönborn ist Fernsehdirektor des WDR. Wir kennen ihn vor allem aus den großen Wahlsendungen im Ersten. Da präsentiert er immer mit großer Gelassenheit die Hochrechnungen, Prognosen und Analysen. Schönen guten Abend.
Ja, hallo nach Frankfurt.
Die Grünen und die FDP und die Linkspartei haben wirklich wenig Gemeinsamkeiten, aber auf einen gemeinsamen Entwurf für ein Wahlgesetz haben sie sich geeinigt. Eine Reduzierung auf 250 Wahlkreise. Wäre das die Lösung? Ohne Reduzierung geht es nicht?
Ich glaube, das wäre ein wichtiger Beitrag. Ist klar, die tun sich leichter damit, weil sie ja selbst nicht so viele Direktabgeordnete stellen. Aber die entscheidende Botschaft ist, Sie haben das eingangs gesagt, mit der Absenkung der Zahl der Direktwahlkreise schafft man es, den Bundestag kleiner zu halten, ohne ans Grundsätzliche ranzugehen. Also ohne an das zu gehen, was uns ja allen vertraut ist, was wir kennen und wo wir uns wahrscheinlich mit einer Veränderung sehr schwer täten.
Wie steht es denn um den Zuschnitt der Wahlkreise in Deutschland?
Ja, das ist ein ziemlich buntes Zuschneiden und das wird zwar historisch immer mal wieder verändert, aber wir leben in einem Land, in dem manche Städte unaufhörlich wachsen, manche Landkreise immer leerer werden. Das gibt es in allen Bundesländern. Nordhessen im Vergleich zu Frankfurt, extrem gegensätzliche Bevölkerungsentwicklung. Und das hat dazu geführt, dass wir Wahlkreise haben, die fast nur noch halb so viele Einwohner haben wie diejenigen mit ganz vielen Menschen. Eigentlich ist vorgesehen, dass in Deutschland so ungefähr 25% Abweichung vom Mittel möglich sind, nach oben oder unten. Da sind wir an vielen Stellen drüber und es gibt Wahlexperten der OSZE, die das durchaus schon kritisch finden. Also, was ich sagen will, ist, schon jetzt müssten wir an dieses Thema ran.
Wie sähe denn der gerechte Wahlkreis dann aus? Ist das nur eine Frage von Personen, von Zahlen oder wie macht man einen gerechten Wahlkreis?
Ja, ist eine schwierige Frage. Also die durchschnittliche Größe der Wahlkreise in der Bundesrepublik sind 275.000. Wenn man jetzt auf 250 ginge, wären es rechnerisch 330.000 Einwohner. Aber es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob dann eine Stadt wie Frankfurt 2, 3 Bundestagsabgeordnete hat oder ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, wo 50, 80 bis zu 100 Kilometer Entfernung zu überwinden sind. Das wäre nochmal eine Gerechtigkeitsfrage. Die Amerikaner haben das gelöst. In Amerika hat die ländliche Bevölkerung seit über 200 Jahren mehr Stimmgewicht. Uns ist das fremd. Also entweder sagt man alle gleich, es geht nach Einwohnerzahl, oder man sagt, die Städte werden ein bisschen benachteiligt. Beides ist möglich, ist am Ende eine Frage der politischen Vereinbarung.
Und natürlich, je weiter man reduziert, desto größer wird das Messerwetzen. Es gibt halt dann noch immer mehr Verlierer. Also ist das auch so ein Effekt, dass man sagt, ich will die Zahl der Wahlkreise behalten, damit eben nicht mehr Abgeordnete einfach ihren Job verlieren?
Ja klar, natürlich spielt das eine Rolle, aber das ist ja eigentlich nur für die bestehende Generation. Und das ist in der Tat ein Schnitt, den man einmal machen muss. Das ist übrigens auch, ich sag mal, die Quadratur des Kreises. Also diejenigen, die um ihren eigenen Job, um ihre Wiederwahl kämpfen, sollen eine Entscheidung treffen, ihre eigene politische Zukunft unwahrscheinlicher zu machen. Das ist ein Teil der Schwierigkeit, die wir erleben. Aber jetzt mal ehrlich, also für mich als Bürger, ob ich nun mit 250.000, 275.000, 300.000 mir einen Abgeordneten teile, ist mir das wirklich so wichtig und kenne ich überhaupt meine Abgeordnete? Also der Übergang ist verdammt schwer, aber das Ziel halte ich für absolut richtig.
Bei der Vereinbarung des Koalitionsausschusses soll die Zahl der Wahlkreise nicht von 299 auf 250 reduziert werden, wie die Opposition das vorschlug, sondern auf 280, eben weil es wehtut. Was ist die faire Zahl? Wie viele Wahlkreise brauchen wir?
Tja, ich würde es andersrum beurteilen. Wir haben eine Diskussion über die Größe des Bundestages, die den Ruf der Demokratie belastet. Das ist, finde ich, im Moment das Schwierigste. Eigentlich hat bei uns die Politik, hat der Bundestag einen guten Ruf, genießt vergleichsweise hohes Vertrauen mit anderen Ländern. Auch unser Wahlprozess genießt hohes Vertrauen. Wir haben keine Wahlfälschungsdebatten wie in den USA. Das sind hohe Güter. Aber diese jetzige Größe von 700 Abgeordneten belastet die Vertrauenswürdigkeit des Bundestages. Deswegen ist es für mich im Moment wirklich das vorherrschende Ziel, dieses Vertrauen zu sichern und wirksam wieder in Richtung 600 Abgeordnete zu kommen. Dazu ist selbst dieser zweite Vorschlag der Koalition vermutlich nicht ausreichend.
Und dann gab es noch eine Vereinbarung beim Koalitionsausschuss. Das müssen Sie erklären. Es sollen drei Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Manche bezeichnen das als ein Geschenk an die CDU.
Ja, manche bezeichnen das auch als Spiel mit dem Feuer. Da gibt es was ganz Interessantes. Wir hatten in der Bundesrepublik über Jahrzehnte Überhangmandate, die nicht ausgeglichen wurden. Und das hat nie dazu geführt, was es anrichten könnte, dass eine Minderheit der Wähler die Mehrheit im Parlament stellt. Das ist das, was wir von Trump in Amerika kennen, die Minderheit der Wahlstimmen, aber die Mehrzahl der Wahlmänner. Wenn ich Überhangmandate nicht ausgleiche, dann könnten diese drei Überhangmandate die drei sein, die man braucht, um die Regierung zu stellen. 2002 wäre das fast mal so gewesen. Im Verlauf des Wahlabends sah es mal danach aus. Und da frage ich mich wirklich, wissen die, was die tun? Wollen wir in der Bundesrepublik eine Debatte darüber, dass ein Kanzler gewählt wird mit der Mehrheit der Abgeordneten, wo nicht die Mehrheit der Wählerinnen hintersteht? Also ich hoffe mal sehr, dass das wirklich eine kurzfristige Änderung ist oder sich vielleicht das Bundesverfassungsgericht das nochmal anguckt.
Denn im Jahr 2002 gab es eine ganz absurde Situation. Da musste in einem Wahlkreis nachgewählt werden wegen des Todes einer Kandidatin. Und was war das dann für eine Situation?
Ja, das ist noch so eine andere Nebenwirkung dessen, was die sich jetzt überlegt haben. Man nennt das negatives Stimmgewicht. Man kann es an diesem Beispiel Dresden damals ganz gut beschreiben. Die CDU hat damals alles getan, möglichst wenige Stimmen bei dieser Nachwahl zu bekommen. Denn wenn sie zu viele Stimmen bekommen hätte, wären ihre Überhangmandate gekippt. Also dann wäre es in der Summe schlechter gewesen. Auch etwas, wo das Bundesverfassungsgericht eingegriffen hat. Auch etwas, wo man mit, ich sag mal, so kleinen Schnitzereien am Wahlrecht viel anrichten kann. Man muss die Säge ansetzen. Also das Schnitzmesser reicht nicht.
Wie bewerten Sie also diese Vereinbarung des Koalitionsausschusses? Das Wort Reformchen, passt das oder ist es noch zu harmlos für Sie?
Ach ja, es zeigt die ganze Not. Ich habe es vorhin gesagt. Also wenn die Abgeordneten ihre eigene Zukunft durch Beschlüsse gefährden sollen, dann ist das verdammt schwer. Und es ist halt so, die eine Änderung bevorteilt die Union, die andere bevorteilt die SPD, je nach Konzept. Ich verstehe die Not völlig. Aber sie müssen die Kraft haben, den Knoten zu durchschlagen. Und jetzt haben sie, ja, ich sag mal, ein kleines Taschenmesser an ein riesiges Tauknötchen gelegt.
Die SPD will noch ein weiteres Thema in die Wahlrechtsreform bringen, das Alter auf 16 Jahre senken. Ist das für die Wähler und Wählerinnen ein relevantes Thema?
Es ist vielleicht für höher gebildete Jugendliche ein interessantes Thema und ein relevantes. Ich glaube, dass man das ohne große Wirkungen, was die Wahlergebnisse angeht, machen kann. Wahrscheinlich würden die Grünen jetzt im Moment davon profitieren. In früheren Jahren hätte mal die FDP profitiert. Aber ehrlicherweise sind ja die Generationen so schmal. Gibt es so wenige Jugendliche in diesen Wahlgängen, in diesen Jahrgängen, dass man da ein Zeichen setzen könnte für Jugendliche? Und gleichzeitig, wie gesagt, die Auswirkungen gering wären.
Und es wird diskutiert, dass die Wahlperiode auf 5 Jahre zu verlängern. Was halten Sie davon?
Ja, das ist eine alte Diskussion. Die meisten Bundesländer haben das mittlerweile, ohne dass die Demokratie Schaden genommen hätte. Ich glaube, dass das vernünftig ist, dass man das machen kann. Es löst nur ein Problem nicht. Wir haben eine Entwicklung des Parteiensystems, die Koalitionen immer schwieriger macht. Da helfen auch 5 Jahre nicht.
Das war der WDR-Fernsehdirektor und ARD-Wahlexperte Jörg Schönborn. Herzlichen Dank. Und apropos Fernsehen, das Fernsehen prägt natürlich auch die Arbeit im Deutschen Bundestag. Roger Willemsen hat es so erlebt.
Das Zauberwort der 10er Jahre ist im Bau architektonisch vorweggenommen. Transparenz. Für die Dokumentation heißt das auch, neue und alte Daten sind heute leichter verfügbar. Ein Klatschen, das vor Jahren geklatscht wurde, ist in den Protokollen des Bundestages immer noch eingelagert. Zugleich wächst die Undurchsichtigkeit der politischen Prozesse. Wie kommen Entscheidungen zustande? Wer kann die Euro-Rettung noch erklären? Und ist der Ort für beides das Parlament? Wie oft habe ich in wenigen Tagen auf der Tribüne Verweise auf Fernsehsendungen gehört? Wie oft erlebt, dass politische Nachrichten nicht zuerst im Parlament, sondern dort verlautbart wurden? Das Wichtigste ist also oftmals längst dort gesagt, wo die Reichweiten größer sind. So tritt das Parlament die Hoheit des ersten Wortes an die Massenmedien ab. Lange hatten sich Abgeordnete gegen Fernsehübertragungen mit dem Argument gewehrt, sie würden zur Verflachung der Debatten, zu Fensterreden führen. Heute behandeln sie das Parlament kaum anders als die Talkshow.
H2 Kultur der Tag. Und wir bleiben beim Fernsehen. Die Kollegen vom Satire-Magazin Extra 3 haben sich mal ein kleines bisschen dumm gestellt. Alle wollen, dass der Bundestag kleiner wird. Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Also hat sich Jakob Leube im Foyer des Bundestages mal einfach bei ein paar Abgeordneten umgehört. Nach dem Motto, ja, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem?
Die Verkleinerung des Bundestages ist sicherlich ein Riesenproblem. Wir haben hier gerade ein Dilemma, weil...
Das ist kein Problem.
Nein.
Der Bundestag muss verkleinert werden, ja. Aber es müssen auch die Kollegen zustimmen.
Ja, klar.
Aber ist das ein Problem?
Das hängt von dem Vorschlag ab.
Warum gibt es da Probleme?
Naja, das glaube ich, können Sie sich ja selber ausrechnen.
Weil keiner Bock hat, eigentlich hier seinen Posten aufzugeben.
Ja, weil er natürlich bei jeder Entscheidung, die jetzt getroffen wird, irgendwie einer der Verlierer ist. Und keiner möchte der Verlierer sein, das soll im Leben schon mal vorkommen.
Die Verkleinerung des Bundestages, das sollte doch kein Problem sein, ne? Das kriegen wir doch schnell hin, oder nicht?
Na, ihr habt jetzt die großen Lösungsvorschläge, ja?
Genau, mein Lösungsvorschlag wäre zum Beispiel, wären Sie persönlich denn bereit, auf Ihr Mandat zu verzichten, dass das Ding hier kleiner wird?
Ja, wäre ich bereit, wenn ich nicht gewählt würde.
Oder Arbeitsteilung, dass vielleicht manche Abgeordnete den Vormittag machen, die anderen den Nachmittag.
Dann das ist ja jetzt schon so, dafür brauchen wir nicht zu verkleinern.
Ja, stimmt, das sind, ich habe vorher gesehen, so viele sind vormittags gar nicht da gewesen.
Dann haben wir einen Bundestag von 800 Abgeordneten, das ist wirklich grotesk.
Das ist nicht mehr arbeitsfähig, dann, ich meine, die Kantine ist ja jetzt schon überfüllt. Dann muss, also wenn hier über 800 Leute sind, dann wartet man eine halbe Stunde auf seine Bockwurst.
Ich finde das völlig unzumutbar. Ich finde gerade kleine Leute sollten eine Chance haben, ihre Bockwurst auch schneller
genau.
zu kriegen.
Genau, das macht ein Peter Altmaier auch nicht mit, dass man nicht in der Plenarpause mal eben noch ein, zwei Würstchen essen kann, oder?
Nee, das stimmt, aber den lassen wir vor, weil sonst gibt's Ärger in der Schlange.
Was heißt das, dass es zu keiner Lösung jetzt erstmal kommt?
Doch, die Lösung muss kommen.
Muss. Wird sie auch?
Ja, das glaube ich schon.
In der Legislaturperiode jetzt auch.
In der Legislaturperiode. Also.
Die Wahlrechtsreform ist machbar. Selten so gelacht. Also kommen wir zurück zu der Eingangsfrage. Alle sind sich einig, der Bundestag ist zu groß, aber eine Reform kriegen sie nicht hin. Warum ist das so schwer? Albrecht von Lucke von der Fachzeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Haben wir gerade wieder gehört. Wollen wir den schwarzen Peter verteilen? Die SPD sagt, die CSU ist schuld. Wer hat Ihrer Meinung nach den schwarzen Peter verdient?
Naja, das ist in dem Falle ziemlich simpel, eigentlich beide. Wenn man es so sieht, dass natürlich ungern die eine Seite, also in dem Fall die CDU, ihre Direktmandate knappt und abschneidet. Das wollte vor allem die CSU nicht, quasi mit ihrem Abonnement auf alle Direktmandate in Bayern. Und auf der anderen Seite natürlich auch die SPD kein Interesse hatte, auf Ausgleich zu verzichten. Das war das Dilemma. Und Herr Schönborn hat es ja schon gesagt, das große Problem besteht darin, wenn Politiker auf ihre eigenen Posten beziehungsweise auf die eigenen gewonnenen Mandate verzichten müssen, dann wird es schwer. Und in dem Falle war es für alle Seiten nicht leicht und ist es nicht leicht und das macht es so dramatisch. Aber ich glaube, wir müssen auch in dem Falle vor allem einen Fehler festmachen. Das, was tatsächlich das Hauptproblem ist, ist meines Erachtens die tatsächliche Verschiebung über Jahre. Also der Ansehensverlust, von dem Jörg Schönborn zu Recht sprach, ist gewachsen und erwachsen aus der Tatsache, dass man zu keiner Lösung gekommen ist. Dadurch hat man den Eindruck erzeugt und verstärkt, Hier ist gar kein Interesse daran, zu einer stärkeren Reduktion zu kommen. Und das ist vor allem für dieses Negativ-Image verantwortlich.
Seit 7 Jahren läuft diese Diskussion jetzt schon. Welche Außenwirkung hat das?
Ja, ich glaube eben eine fatale und vor allem auch eine, die zum Teil den Eindruck erweckt, das Parlament ist maßlos übervoll. Und das alleine müssen wir uns ja auch nochmal bewusst machen. Ja, natürlich, wir haben ein ungemein großes Parlament. Wir sind aber auch nicht Luxemburg, wir sind nicht Liechtenstein. Es ist ein Land übrigens auch, das nicht gerade weniger Probleme bekommen hat. Und wir alle müssen uns schon sehr bewusst machen, wir haben es in der Tat mit einem Arbeitsparlament zu tun. Das ist ja oft auch reklamiert worden, durchaus ein Problem, das bei den großen Parlamentsdebatten zum Teil weil die Reihen gar nicht gefüllt sind. Warum sind sie das nicht? Weil große Teile der Parlamentarier sich in Kommissionen, in Arbeitskreisen befinden. Das heißt, sie können gar nicht in dem Maße teilnehmen. Das ist übrigens immer wieder strategisch von der AfD ausgenutzt worden, die sich einfach nicht in die Arbeitsgruppen gesetzt hat und damit natürlich die anderen anprangern konnte. Wir sehen auch daran, es ist nicht per se so, dass der Begriff, ihr schöner Eingangsbegriff, Size Matters, immer dafür spricht, dass wir viel zu viele hätten. Rechnen wir es auch nur einmal ganz kurz um. Wir sind 80 Millionen in diesem Lande. Wir haben es vorgeschriebenerweise bei roundabout 600 Parlamentariern zu tun. Wir haben es jetzt mit 700 zu tun. Das heißt, es sind immer noch über 100.000 Menschen, die durch einen einzigen Parlamentarier repräsentiert werden. Da wird man eigentlich grundsätzlich nicht sagen können, dass es per se zu viele sind. Und da spreche ich noch nicht mal davon, dass für den Wahlkreis eben sogar mindestens die doppelte Anzahl auf einen Abgeordneten fällt. Also ich will sagen, wir müssen uns bewusst machen, es ist nicht die reine Größe, die entscheidend ist. Es ist oftmals der Eindruck, der entsteht. Übrigens auch ein weiterer Eindruck dadurch, dass man manchmal in den öffentlichen Debatten den Eindruck hat, es sind 10, vielleicht 20, genau, die in den Debatten vorkommen. Aber all die anderen, die sieht man nicht. Und das ist ein Teil des Dilemmas.
Die meisten Deutschen kennen vielleicht, ja, ich würde sagen, vielleicht ein Dutzend Abgeordnete. Das sind eben die, die immer in den Talkshows sitzen. Und was machen die anderen 700?
Das ist das Entscheidende. Diese anderen, und deswegen wäre ich auch ganz stark gegen diese Idee, wir sollten, was ja Professorin Schönberger vorhin ansprach, wir sollten auf den Direktkreis und den Direktmandaten verzichten, das Direktmandat verzichten. Diese spielen natürlich eine immense Rolle in der Wählerbindung. Es sind Leute, die, das ist eben auch das, was leider immer in dieser Debatte untergeht, die wahnsinnig hin und her springen, die letztlich natürlich auch immer die große Übertragungsleistung tätigen, dass sie das, was in Berlin beschlossen wird, ihrem ihrem Wahlkreis antragen, dass sie gewissermaßen die Mittlerrolle spielen zwischen der Politik von Berlin in die Region. Das ist eine ganz entscheidende Rolle und deswegen wäre ich sehr dagegen, diese Idee der Verknappung auf nur noch eine Liste, also das Auskommen ohne Direktmandate wirklich ernst zu nehmen, denn das hat bisher immer eine größere Bindung erzeugt. Es hat vor allem noch eine zweite Funktion. Direktmandate machen unabhängig. Die Parteien sind deswegen auch nicht daran interessiert, ihre Listen beispielsweise abzugeben bzw. zu verknappen, weil natürlich Listen direkterweise auch den Einfluss ermöglichen auf Mandatsträger. Also ein Direktmandat gewonnen zu haben, hat eine gewaltige Unabhängigkeit geschaffen und es hat in der Tat auch die Menschen ausgezeichnet, die besonders bürgernah, bevölkerungsnah Politik gemacht haben. Also ich halte von daher das Direktmandat für eine ganz, ganz wichtige Einrichtung.
Wie reformfähig ist denn dann das Parlament?
Naja, das werden wir sehen. Es ist bloß grundsätzlich immer die Frage, wie verorten wir überhaupt die Reformfähigkeit? Ich würde ja sogar dafür plädieren, dass wir eine viel grundsätzlichere Debatte darüber führen, wie das Ansehen in diesem Lande beschaffen ist. Jörg Schönborn hat sicherlich recht. Mittlerweile ist der Diskurs schon so verfahren, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, das Parlament muss unbedingt kleiner werden, weil dieser Diskurs so weit gegangen ist. Man hätte ja sich die andere Frage stellen können, müssten wir nicht genau dem eigentlich eher dadurch begegnen, dass wir sagen, die Parlamentarier sind weit relevanter. Es ist momentan eine gewaltige Diskrepanz, meinem Eindruck nach, in dieser Bevölkerung, ein enormer Autoritätsverlust, was die Politik anbelangt, auch die Parlamentarier konkret, der man natürlich durch den ständigen Diskurs, dieses Parlament ist ungemein zu groß, immer weiter Vorschub leistet. Also, zugespitzt gesagt, ich halte es nicht letztlich für wirklich entscheidend, ob es 600 Abgeordnete sind oder 700. Es ist mehr der Diskurs, der letztlich die Skandalisierung betreibt. Und insofern glaube ich, auch die Frage beispielsweise der Arbeitsfähigkeit. Wir haben doch in diesem Land gerade in den letzten 10, 12 Jahren so ungemein viele Probleme bekommen, dass auch der Bevölkerung es stärker zugetragen werden müsste, dass diese Abgeordneten Abgeordneten ungemein arbeiten, dass sie sich ständig in Kommissionen und Kreisen befinden. Also wir sagen, es ist nicht immer zwingend so, dass ein neuer Abgeordneter von übel ist, beziehungsweise eine Ausweitung der Zahl ein Skandalon darstellt. Das, glaube ich, hätte man in dem Diskurs auch noch stärker zur Geltung bringen müssen.
Also Arbeit gibt es genug, auch für 700 oder vielleicht sogar 800 Abgeordnete. Faul sind sie nicht, die arbeiten immens. Man sieht sie nur nicht, wenn sie in den Ausschüssen sitzen. Bleibt noch der Vorwurf des Steuerzahlerbundes. Jedes Mandat kostet 750.000 Euro im Jahr. Wenn wir das so weitermachen, müssen wir locker eine Milliarde drauflegen. Und das in dieser Situation. Kann man das rechtfertigen?
Das kann man unbedingt rechtfertigen. Und ich glaube, genau das bringt es zum Ausdruck. Sie bringen es damit regelrecht auf den Punkt. Wenn wir uns heute schon diese Einrichtung des Parlaments quasi mit einer Milliarde als zu teuer veranschlagen, dann haben wir doch das große Problem, was wir zu Recht immer wieder beklagen, überhaupt nicht gewissermaßen umgemünzt. Wir beklagen doch zu Recht fehlende Politikerbindung. Wir beklagen, dass die Politiker gar nicht mehr die Möglichkeit haben, an die Leute nah bei die Leid zu sein, wie Ministerpräsident Beck vor Jahren, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident, sagte. Das ist ein Problem. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, dass natürlich ein kleineres Parlament es durchaus den Menschen nicht erleichtern würde. Übrigens auch die Verkleinerung der Wahlkreise, obwohl ich nicht der Meinung bin, dass man nicht in der Tat mit weniger Wahlkreisen auskommen könnte. Aber sogar so weit zu gehen, überhaupt keine Direktmandate mehr zu vergeben, das würde natürlich die Abkopplung des, ich nenne es mal Berliner Raumschiffs, noch weit erhöhen. Also insofern wäre ich bei der ganzen Form der Skandalisierung dieses Parlaments sehr zurückhaltend. Und ich finde, jeder Äußerung des Steuerzahlerbundes, das gewissermaßen hier an das Parlament, an den Reichstag, an den Bundestag gewissermaßen gegen ihn zu Felde zieht, der vergreift sich in dieser Hinsicht bei dem Höchsten, was wir in unserer Demokratie haben, nämlich dem Parlament. Und da, glaube ich, ist diese eine Milliarde vor dem Hintergrund, was wir für Summen in diesem Lande gerade vor dem Hintergrund von Corona ausgeben, eine völlig falsche Argumentation. Wir werden noch so große Herausforderungen in den nächsten Jahren haben. Da gilt es eher, die Autorität des Parlaments zu stärken. Und ich glaube, da fängt man nicht primär damit an, dass man beispielsweise sogar Direktmandate knappst und letztlich diejenigen unter Druck setzt, die ohnehin in ihren Kreisen ungemein unter Druck stehen. Nein, sie gilt es zu stärken und eine Institution wie Direktmandate eher zu verteidigen.
Fazit, fasse ich Sie richtig zusammen, wenn ich sage, das personalisierte Verhältniswahlrecht, das häufig kritisiert wird, sollten wir unbedingt beibehalten. Die Arbeitsfähigkeit des Parlaments ist auch nicht das Problem, sondern das eigentliche Problem ist der Ansehensverlust. Wie kann man den stoppen?
Ja, wir müssen auch, glaube ich, viel stärker in dieser Debatte auch kenntlich machen, dass dieses Parlament diese Bedeutung hat. Ich glaube, wir müssen uns zum Beispiel auch fragen, das geht auch übrigens durchaus an die Medien, warum ist die Bühne meistens nur den, Sie sagten es völlig zu Recht, den 10 bis 12 bis 15 Parlamentariern geöffnet? Das ist übrigens auch eine Fokussierung auf die Berliner mediale Gesellschaft. Es ist natürlich so, dass in den ländlichen Regionen, auch in den Tageszeitungen, natürlich die Direktkandidaten, die Wahlkreiskandidaten eine größere Rolle spielen. Also dieser Ansehensverlust, den gilt es zu bekämpfen, indem man auch in der Öffentlichkeit die Relevanz des Parlaments stärker geltend macht. Und ich glaube, deswegen ist es natürlich in der Tat notwendig, dass, und das ist das Fatale der letzten 7 Jahre gewesen, dass auch die Parlamentarier offensiv eine solche Debatte betreiben und nicht sie eigentlich verdruckst und über Jahre verschleppend betreiben, sondern resolut sagen, ja, wir sind für Veränderungen offen, wir machen sie, wir ziehen sie durch, aber wir verteidigen genauso gut die Notwendigkeit dieser Parlamentarier in einer Zeit, in der es ungemein darauf ankommt, die Autorität des Parlaments zu stärken.
Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herzlichen Dank. HR2, der Tag. Das Team der Woche: Hatice Haruna-Oelker, Doris Renk, Dirk Wagner, Dorothea Schuler, Karin Fuhrmann, Ulrich Sonnenschein. Ich bin Uwe Berndt und wir wünschen Ihnen ein wunderbares Wochenende.